Frühsommer 2016. Auf Spurensuche in Sachrang.
Sachrang ist ein kleines Dorf im oberen Priental in den Chiemgauer Alpen. Mit seinen rund 500 Einwohnern gehört es politisch zur 12 Kilometer talauswärts gelegenen Gemeinde Aschau.
Taleinwärts ist hier Deutschland zu Ende. Sachrang grenzt direkt an Tirol, präsentiert sich eindrucksvoll vor der mächtigen Kulisse des Kaisergebirges.
Sachrang selbst zeigt sich als weitgehend unverschandeltes, malerisches Gebirgsdorf mit einer Reihe von traditionellen Bauernhäusern, einem stattlichen Wirtshaus und einer ausgesprochen eleganten Barockkirche mit Zwiebelturm.
Ihr Geld verdienen die Sachranger hauptsächlich in der Landwirtschaft und im Tourismus.
Elisabeth, was möchtest du denn essen? Schaschlik, Fisch? Na dann, ich hol dir einen Teller.
Was macht ihr da heute noch?
Einfach so beieinander hocken. Mit den Gästen oder mit Familie.
Gehen wir mal ein Stück weg, dann spritzt das.
Urlaub auf dem Biohof und mit Familienanschluss. Das schätzt auch das Ehepaar aus Ostdeutschland. Der Unterschied zu den anderen bäuerlichen Unterkünften: Ihr Ferienquartier im Sachranger Weiler Aschach ist das Haus, in dem am 29. Juni 1766 Peter Huber auf die Welt gekommen ist. Über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt unter dem Namen
der Müllner Peter von Sachrang, ein bayerisches Multitalent. Von Regina Vandal.
Der hat ja eine Kräuterkunde gemacht, Doktorius, Dorflehrer war, Musikus gemacht, ja, alles sowas. Also war hier eine Größe zu der Zeit, würde ich sagen.
Ich habe das Buch gelesen, dann war ich ja an der Ölbergkapelle und dann hier, das Haus ist ja so richtig urisch und schön und herrlich. Also es ist wirklich schön, macht Spaß hier. Seit 20 Jahren kommen wir hierher.
Es ist eine gute, wie sagen die immer?
Aura.
Aura, ja, wie man es heute so sagen
Aura, mag. Ja, das stimmt.
Das sagen die Leute immer, ich kann es ja nicht beurteilen.
Der Müllner Hof, vor dem Gäste und Hausleute zusammen grillen, hat im Laufe der Zeit sein Aussehen verändert. Das Wohnhaus mit der hölzernen Altane und den kleinen Sprossenfenstern wurde um ein paar Meter verlängert, der anschließende Stall neu und höher gebaut. Änderungen, wie sie die Zeit oft mit sich bringt, vor allem wenn die Besitzer wechseln.
Und dann ist es einmal lang leer gestanden, bis der Schwiegervater gekauft hat, 56. Und das war dann schon relativ marode.
Sagt die aktuelle Müllnerin Maria Prankel.
Der wollte das Haus abreißen, hat aber vorher einen Stall eingebaut und dann ist ihm das Geld ausgegangen. Das war gut so. Sonst hätte es das Haus nicht mehr geben. Das alte. Der Mann hat dann umgebaut, der Kelleraufgang ist anders geworden und das Treppenhaus ist eben anders geworden. Aber das Treppen, das ist ja schon steil gewesen, da hat man ja nicht einmal richtig Gäste, Koffer, unmöglich. Wie sollte das gehen mit so einer steilen Treppe?
Schauen wir mal rein.
Gern.
Ah, da haben wir aber da die alte Tür. Und die alte
Fenster, ja. Ist alles noch gleich.
Das blind. Ist ja ein richtiges Gewölbe.
Ja, das ist noch so richtige, urige, alte Original-Rachkuche, wie es früher gegeben hat.
Da haben sie gekocht früher.
Genau. Tina haben unten drunter gewesen, da ist die Kochstelle.
Richtig offenes Feuer gewesen.
Genau. Und da, das ist noch die Originaltür, wo man als Speis umgegangen ist.
Mei, so niedrig.
Aha. Und da war früher der Kellerabgang.
Und was macht ihr da herin?
Für die Gäste, Frühstücksgäste ist das der Raum da herinnen. Und ja, wie wir halt so beieinander hocken und Familienfesteln. Und das ist stumm. Und das ist die Wanduhr, das ist auch noch original.
Die ist ja uralt. Ja, in die Wand eingebaut.
In die Wand eingemauert, ja. Und das sind die Wandkasteln. Mhm. Da haben wir einen Schnaps drinnen. Mhm. Da ist der Schnaps, Sommer, so Winters, immer die gleiche Temperatur. Super, also ich muss echt sagen, ich bin begeistert mit solchen Sachen, mit den alten. Was die da auf dem Kasten gehabt haben, muss ich aber wieder sagen. Das Ding ist so wert, so ein Haus zum Erhalten. Ob jetzt da eine Persönlichkeit in der Grund hat oder nicht, das ist jetzt mir persönlich, sage ich mal, nicht so wichtig. Ja, weil ich finde einfach nur, überhaupt was das Haus an Geschichte erzählen kann, über diese Jahrhunderte hinweg. Und das allein finde ich einfach schön.
In dem Bauernhaus mit den niedrigen kleinen Räumen lebte und wirkte also der Müllner Peter von Sachrang.
Allrounder und Ausnahmetalent. Bauer, Müller, Arzt, Pharmazeut, Schulvorsteher, Bürgermeister und Musiker in einer Person. Eine Anhäufung von unterschiedlichen Berufen oder Berufungen, die sich nicht nur auf die Persönlichkeit des Peter Huber zurückführen lässt, sondern auch auf seine Herkunft, sagt der Historiker Stefan Breit.
Also der Müllner Peter stammte aus einem großen Hof, einem der größten Höfe von Sachrang. Er war nicht nur Müller, sondern auch Bauer. Und er hatte eine finanzielle Basis, um seinen Liebhabereien nachzugehen, nämlich der Musik und der Medizin.
Der Sachranger Dorflehrer Hans Heininger wurde in den 1930er Jahren auf diesen besonderen Sohn des Ortes aufmerksam und hörte sich um. Eine Großnichte des Müllner Peter erzählte, es war der Wunsch der Eltern, dass der Bub studiert, vielleicht sogar Pfarrer wird. Deswegen soll er sich zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr in München aufgehalten haben. Belegen lässt sich das allerdings nicht.
Trotzdem verraten die Quellen zweifelsfrei, dass Peter Huber für dörfliche Verhältnisse außerordentlich gebildet war, eine umfangreiche Bibliothek besaß und sich auch mit Fremdsprachen befasste.
Das mag seinen Sachranger Zeitgenossen bekannt gewesen sein oder auch nicht. Für sie war der Müller von Aschach vor allem der einzige weit und breit, der vielleicht helfen konnte, wenn einer krank war.
In einem Hausgarten mitten in Sachrang sitzt der Apotheker Rainer Maria Wieshammer. Seit vielen Jahren beschäftigt ihn die Volksmedizin jener Zeit, die geprägt war vom Aberglauben und noch weit entfernt von einer grundlegenden medizinischen Forschung und der Entwicklung chemischer Arzneimittel. Der Arzt und Pharmazeut Müllner Peter war Rainer Maria Wieshammer dabei eine besonders wichtige Quelle.
Er war, nach allem, was wir wissen, hier im Tal einzigartig. Er war auf ganz Bayern betrachtet nicht einzigartig, weil es in jedem Dorf notgedrungen Personen gegeben hat, die den Mut gehabt haben, heilerisch tätig zu sein. Weil sowas zu tun, erfordert in erster Linie wirklich einen Schneid, dass man auf einen Kranken zugeht, den anlangt und auch Verantwortung übernimmt dafür, dass eine Heilkur vielleicht nicht funktioniert. Für das Tal hier war er sicher einzigartig. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass er uns was hinterlassen hat. Wenig selbstgeschrieben ist, aber eben auch eine kleine Bibliothek mit handschriftlichen Rezepten.
Weiß man, wo er seine Fähigkeiten gewonnen hat?
Es ist nicht bekannt, dass er eine medizinische Ausbildung hatte. Man darf davon ausgehen, dass er halt einfach Mut und Talent hatte und einfach durch die täglichen Anforderungen in dieses Amt sozusagen hineingewachsen ist. Es hat ja keine Ärzte gegeben. Auf dem Land nicht, es hat keine Apotheken gegeben, also nichts, sondern die Leute waren sich selbst überlassen. Und dementsprechend hat man eigentlich alles, was die Natur gegeben hat, irgendwie auch zu Heilmitteln verarbeitet. Das waren Pflanzen von Arnika bis Zitwa, das waren viele Mineralien und das waren auch tierische Produkte, Bestandteile, Beispiel also die Maulwurfleber. Der hat man nachgesagt, die sei gut gegen Gelenkstarre. Dass man den Maulwurf sieht, wie der wie ein Wilder mit seinen Gelenken arbeitet und sich durchwurstelt. Und so hat man sich erklärt, ja, wenn das so ein Viech mit so einer Fähigkeit ist, dann muss ich nur seine Leber essen, damit ich mir diese Naturkräfte aneigne. Und das Grünöl, das ist so ein Universalmittel gewesen. Da hat man alle möglichen Kräuter rein, von Baldrianblumen, 1000 Güldenkraut, was der Teufel was. Und das hat man gegen alles und jedes hergenommen, also gegen Fieberkrämpfe, gegen Magenbeschwerden, gegen Vergesslichkeit. Und da gibt es lange Traktate in dieser Handschrift von Müllner Peter, wie es hergestellt wird und was man damit macht. Nach heutiger Sicht sagen wir, sinnlos. Nach damaliger Sicht, und davon bin ich überzeugt, ist es ein legitimes Heilmittel gewesen, wenn man berücksichtigt, dass die Krankheiten anders erklärt haben als wir. Da gab es überhaupt keine Pflanzheilkräuter-Romantik, überhaupt nicht. Für die ging es bei jeder kleinsten Krankheit um Leben und Tod und das war nicht lustig.
Also der Müllner Peter hat sich einfach redlich bemüht, ohne große Aussicht auf Erfolg.
Genau. Wenn ein Kranker an der Tür klopft, dann greifst du zu oder laufst davon. Und der Müllner Peter war wohl ein mutiger, gescheiter Mo.
Die Erkenntnis, die hängen bleibt, die Handschrift aus dem Nachlass des Müllner Peter von Sachrang, das sogenannte Sachranger Rezeptbuch, ist eine vielfältige Fundgrube. Für Kräutersammler genauso wie für Historiker oder Sprachwissenschaftler, aber kein medizinisches Lehrbuch für unsere Zeit. Heilen mit Bärenschmalz und Kropfmehl ist gleichermaßen unmachbar wie unsinnig. Es geht nicht um die Suche nach lebensrettenden Mitteln, sondern um die Einordnung der Mittel im Kontext ihrer Zeit.
Die Zeit, die den Menschen prägt. Bei Müllner Peter war es auch im hintersten Talwinkel, weiß Gott, keine gute alte Zeit. Hunger, kriegerische Auseinandersetzungen, unheilbare Krankheiten oder eine unberechenbare Obrigkeit machten dem Menschen das Leben schwer.
Der Müllner Peter lebte in einer Zeit des Umbruchs, Französische Revolution, Aufklärung, Säkularisation und Ende des Heiligen Römischen Reiches fand alles in seiner Lebenszeit statt. Er war ein Anhänger der aufklärerischen Politik von dem Grafen Montgelas. Er unterstützte diese und engagierte sich im Kampf gegen die Tiroler aufständisch unter Andreas Hofer. Er berichtete dann dem Pfleger von Aschau immer über die Situation in Tirol, also war so ein Informant der Regierung. Und er war ein Vertreter einer reformierten Kirchlichkeit, nämlich dass sich die Kirche den Interessen des Staats unterordnen soll. Trotzdem war er ein tief religiöser Mensch. 1825 hat er den Wiederaufbau der verfallenen Ölbergkapelle initiiert. Und das erscheint auf den ersten Blick ein Widerspruch, dass der Aufklärer Peter Huber den Bau eines Monumentes der Volksreligion förderte. Aber vielleicht hat er seine Meinung geändert. Es gab ja auch einen Herrscherwechsel von einem liberalen Max Joseph zu einem konservativen Ludwig dem Ersten. Vielleicht hat er dies mitvollzogen. Vielleicht spielt aber auch der unglückliche Tod seiner Frau eine Rolle.
Stefan Breit spricht einen der wenigen privaten Bereiche an, die aus dem Leben des Peter Huber bekannt sind. Seine Ehe mit der Tochter des Nachbarbauern, Maria Hell. Bei der Hochzeit ist er fast 48 Jahre alt, seine Braut 31. Zur damaligen Zeit für beide eine späte Ehe. Vielleicht faszinierte ihn, dass die offenbar recht eigensinnige Maria Flöte und Geige spielte, dass sie lieber Bilder malte und schreinerte, als auf dem Hof zu arbeiten. Vielleicht war es aber auch eine Zweckverbindung. Die Ehe verlief unglücklich und blieb kinderlos. Maria zog zurück ins Elternhaus und ertrank 11 Jahre nach der Hochzeit im Juli 1824 im Hochwasser der Prien.
Den Weg vom Weiler Aschach zur Kirche St. Michael und die steile Stiege hinauf zur Orgelempore ist der Organist und Chorleiter Peter Huber unzählige Male gegangen. Und wie sich viel später herausstellte, oft schwer beladen. Ein paar Zentner Noten hat rund 100 Jahre später Hans Halm dort oben entdeckt. Er leitete damals die Musikabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek. Ein einzigartiger Bestand, mit dem sich in besonderer Weise auch der Oberaudorfer Musiker Hans Berger schon seit Jahrzehnten befasst.
Das waren nur steile Emporenaufgänge.
Die Hauke kommt jetzt erst. Stimmt. Der Schrank mit den Noten ist ja da hinten, mit seinen legendären Noten.
Schauen wir mal hier.
Waren Noten drin?
Da waren die Noten drin, die ganze Sammlung.
Da ist zugesperrt. Haben Sie jetzt zugesperrt, wo nichts mehr drin ist.
Wo nichts mehr drin ist, ist ja alles in der Staatsbibliothek.
Ja.
Und die Orgel, aus welcher Zeit warst du das?
So, ich schätze mal 1880 ungefähr. Aber ein paar Register, Flötenregister, sollten nur vom Müllner Peter her sein.
Müllner Peter war also Chorleiter und Orgelspieler.
Ja, dirigieren und natürlich hauptsächliche Arbeit war ja die Aufschreibungen von den Noten. Selber hat er nicht viel komponiert. Das ist ein bisschen irrtümlich, dass man meint, der hat alles komponiert. Nein, das sind ja hochinteressante Kompositionen von Nachbarpfarreien oder von Patres. Aber die meisten Noten hat er von Minger mitgebracht. Es kann fast nicht anders sein, weil wenn er den Augustin Holler, den Stadtmusiker von München, von dem sind von den 13. Noten 1/10 allein. Der Mozart hat ihn sogar gekannt, in der Zeit war er in München. Und hat gesagt, dieser Holler ist ein guter Mann. Hat der Mozart gesagt. Und zu der Zeit muss der Müllner Peter auch da gewesen sein, wo hätte er sonst die Noten her? Und auch andere Sammlungen hat er da mitgebracht. Das ist ja der Wert von der ganzen Geschichte, dass die damals nicht weggeschmissen worden sind. Da kommt dann mal ein neuer Chorleiter her, so in der späteren Zeit, und sagt, das alte Grafisch spielen wir nicht mehr.
Wir singen Charles Gounod.
Wir singen jetzt Charles Gounod. Dann haben die Noten weggeschmissen. Und das war ein Glücksfall, dass da der damalige Leiter von der Staatsbibliothek München, der Halm, hat der geheißen, Hans Halm, dass der da raufgestiegen ist einmal im Urlaub und hat da gesehen, da sind ja hochinteressante Noten drin. 23 lateinische Messen allein vom Holler.
Kannst du das einmal anschlagen, die Orgel?
Ja, der hat mich zum Müll lassen. Du brauchst ja nicht utreiben, weil die haben einen Strom da herum.
Ah ja. Kannst du das alles auswendig?
Ja, ja.
Echt?
Freilich. Irgendwo sind die Stücke gut zu merken. Das ist jetzt nicht die große Konzertliteratur, aber die sind die Stücke, wo ein Orgelspieler braucht, wo man kurz nach der Lesung ein kurzes Stück fragt ist. Und da sind die so ideal, oder auch bei verschiedenen Anlässen. Ja, stimmt nicht schlecht.
Vielleicht zuerst was vom Müllner Peter. Das stammt also aus seiner Feder tatsächlich?
Das ist erwiesen, da ist auch sein Name drauf. So, jetzt nehmen wir ein bisschen stärker. Jetzt mal vom Holler mal was.
Das ist also der Augustin Holler, von dem der Mozart gesagt hat, der taugt was.
Guter Mann, ja.
Guter Mann.
Der Holler war ja auch Müllers Sohn.
Also, er hat auch weltliche Musik komponiert für Festlichkeiten.
Die sind meistens Menuette gewesen oder Alemanden. Da ist die Nummer 1. Das ist ein bisschen leiser. Berühmteste, das Sachranger Menuett.
Auch auf musikalischem Gebiet war es also die große Leistung des Peter Huber, dass er das Vorhandene gesammelt, katalogisiert und damit für die Nachwelt erhalten hat. Und viele Kompositionen aus seiner Sammlung schlafen nicht in einem Archiv, sondern werden bis heute und nicht nur in der Region aufgeführt.
Dass der Müllner Peter selbst nicht wieder in Vergessenheit gerät, dafür sorgen im kleinen Ort Sachrang gleich zwei Vereine. Der ältere, Freundeskreis Müllner Peter, gegründet 1972, kümmert sich in erster Linie um die alljährliche Wallfahrt zur nahen Ölbergkapelle, die Peter Huber einst ins Leben gerufen hat. Der jüngere, Museumsverein Müllner Peter, hat sich im Jahr 2000 zur Aufgabe gemacht, das Leben des Protagonisten weiter zu erforschen und seine Umwelt und seine Zeit in einem Museum darzustellen. Ganz in der Nähe des schönen alten Schulhauses von Sachrang, in dem heute das Museum untergebracht ist, sitzt die langjährige Vereinsvorsitzende Cecilia Feilitsch-Rauch in ihrem Garten und erinnert sich an aufregende Zeiten.
Mich hat die Person gereizt, mich hat auch die Aufgabe gereizt von der pädagogischen Seite her. Lebendig halten eines Menschen, der mit Zivilcourage und viel Wissen so viel verändert hat in unserem Ort hier.
Was hat er denn verändert?
Bei der Landwirtschaft zum Beispiel. Andere Abfolgen der Pflanzen, damit mehr Ertrag erwirtschaftet wird. Er hat sich bemüht, dass nicht so viel Getreide in Schnaps verwandelt wird, sondern auch Saatgut gehalten wird und so weiter. Weil das Dorf war zu der Zeit sehr, sehr arm und da war sehr viel Hunger. Und mit seinem Wissen, und er hat die Mühle verändert, damit sie effizienter wird. Und er hat versucht, Rechte aufrechtzuerhalten, hat versucht, dass er seine medizinische Tätigkeit weitermachen darf. Die wurde ja verboten. Der nächste Ast war ja da in Prien. So hat er sich in vielen Bereichen engagiert im Ort. Und wir haben eben seine Aktivität in der Musik mit aufgegriffen und haben damals die Meisterkurse, die der Professor Schellenberger eingeführt hat, haben wir jahrelang übers Museum gemacht. Und da kommen Studenten aus der ganzen Welt, die schon weit fortgeschritten sind. Ich denke, das hätte er so gemacht, der Müllner Peter. Er hat die Leute ausgebildet am Instrument. Er hat Instrumente gekauft, so viel weiß man. Und heute würde er auch wieder junge Menschen fördern.
Zwei Vereine, ein Museum, Konzerte, Heilkräuterführungen, eine alljährliche Wallfahrt, traditionsbewusste Sachranger, die ihre alten Häuser bewahren. All das ist letztlich einem Film des bayerischen Fernsehens zu verdanken.
Die Leute sind halt hier einmal so, George. Sie mögen's nicht, wenn einer aus der Reihe tanzt.
Wer Schneid hat, kann ausprobieren, wie weit er kommt mit einer Axt im Schädel. Seit wann ist's Brauch, dass unbescholtene Leute so als Zeugen aussagen sollen, bei der Nacht von den Schergen abgeholt werden?
Ich hab schon lange ein Auge auf dich.
Ja, das merke ich, Richter.
Weil er Angst, dass du das Falsche tust. Tust gar nichts.
Wenn's nicht wahr ist, dann geht vor Gericht und klagt wegen übler Nachrede.
Der Mehrteiler mit dem Titel Sachrang, eine Chronik aus den Bergen, geht auf den erfolgreichen Roman des Schriftstellers Karl Oskar Renner zurück, der erst im Lokalblatt und 1972 mit prallen 450 Seiten im Rosenheimer Verlagshaus erschienen ist. Renner hatte die Aufzeichnungen des Dorflehrers Hans Heininger über das Chiemgauer Universalgenie im Deutschen Mühlenblatt gelesen und war fasziniert. Roman und Film, ARD-weit ausgestrahlt und ein Quotenrenner, erzählen die Geschichte des Müllersohns Peter Huber in der Zeit der Napoleonischen Kriege und machen ihn zur historischen Figur, wobei Wahrheit und Fiktion bisweilen verschwimmen. Beinahe wäre der Film noch am Einspruch des Verlegers Alfred Förg und des damaligen Sachanger Bürgermeisters Hans Pumpfer gescheitert.
Und da haben wir verhandelt mit Oliver Storz und da wollten wir einen Passus gekriegt haben, wo der Mühlenbäder das Zigeunermädchen kennengelernt hat und ist der dann nach Italien nachgereist. Und das wollten wir gestrichen haben. Weil das nicht passt, haben wir gesagt. Zuerst wird er rausgestellt und dann plötzlich lässt man runterfallen, dass sich er doch in so ein Zigeunermädchen verliebt. Dann hat natürlich der Oliver Stolz gesagt, nein, es bleibt noch dafür gesagt, dann entziehe ich euch die Urheberrechte vom Buch. Und er hat gesagt, gut, das können wir machen, dann wird der Film nicht gemacht. Dann haben wir uns beide angeschaut, der Förg und ich, was machen wir, was sollen wir machen? Wohl oder übel müssen wir dem zustimmen, dass dieser Passus da drin bleibt.
Schweren Herz.
Schweren Herzen haben wir da zugestimmt, ja, wirklich. Ich meine, es war am Anfang war es nicht ganz so einfach, bevor der Film gekommen ist, weil da haben wir wieder beieinander gesessen, natürlich, das ist verhandelt worden, wegen die Komparsen. Waren alle so skeptisch. Sag ich, ihr kriegt ja auch Geld. Hey. Und dann ist halt losgegangen. Hey. Und haben die natürlich erzählt, was da Komparsen gemacht haben, 50 Mark haben wir gekriegt. Hey. Und schon haben natürlich die Leute zu mir gekommen, dann könnt nicht mehr auch mitmachen. Wir haben auch Kinder daheim. Okay?
Und hat das im Dorf rein äußerlich was gebracht?
Ja, wir haben das herrichten müssen. Okay? Wir haben ja, zum Beispiel, wenn man das gesagt worden ist, die Kirchstraße, okay, haben wir ja vor einem Jahr neu ausgebaut gehabt mit den Peitschenmasten und Ortsbeleuchtung. Dann hat es geheißen, nein, die müssen wir schmäler machen. Okay? Dann haben wir die Straße in Kies aufgefüllt wieder. Okay? Die Peitschenmasten haben entfernt werden müssen. Okay? Aber ist dann alles soweit ganz gut gelaufen.
Und zwar so gut, dass anfangs Busse voller Fernsehzuschauer nach Sachrang kamen und auch heute das Interesse nicht nachgelassen hat. Der Müllnerpeter als Tourismusfaktor.
Ganz, ganz wichtig, gerade jetzt für unseren Ortsteil Sachrang, weil der natürlich sehr viel Potenzial bietet und sehr großes Interesse bei den Gästen weckt.
Sagt der Aschauer Tourismuschef Herbert Reiter.
Gerade wenn man jetzt dran denkt an unser Veranstaltungsangebot, auf den Filmspuren des Müllnerpeters haben wir sehr großes Interesse. Und so gibt es verschiedene Bausteine, wo einfach immer ein tolles Angebot für die Gäste auch heute noch ist. Der Müllnerpeter ist jetzt kein unbeschriebenes Kind bei uns im Tal, weil wenn die Leute kommen, die haben schon mal gehört von ihm. Und die Detailinformationen kriegen sie dann natürlich bei den jeweiligen Führungen oder bei den Infoblättern, wo wir natürlich ausgearbeitet haben für die Gäste. Die Leute kommen wirklich nur wegen Müllnerbäder nach Aschau und nach Sachrang.
Das Fazit des Touristikers. Der Historiker Stefan Breit meint nüchtern.
Also der Müllnerpeter wäre bestimmt in der Versenkung verschwunden, wenn nicht Karl Oskar Renner diesen erfolgreichen Roman geschrieben hätte. Vielleicht gibt es ja andere Personen in anderen Tälern, die ebenso begabt und gebildet gewesen sind und worüber es überhaupt keine Quellen gibt. Trotzdem ist der Müllnerpeter was Besonderes, also kann man mit Fug und Recht diesen Mann feiern an seinem 250. Geburtstag.
Der Müllnerpeter von Sachrang. Regina Vanderl schilderte ein bayerisches Multitalent, das vor 250 Jahren geboren wurde. Die Erzähler waren Marleen Reichert und Christian Jungwirth. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie und Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.